Danke, Manfred, dass du das Wort in uns geworfen hast. Danke für deine Worte. Da nimmt man ja vieles mit. Das sind ja so komplizierte theologische Fragen gestellt. Da müssen wir zu Hause noch mal länger drüber nachdenken. Aber ich glaube, wir haben alle gespürt, dass das ein wichtiges
ist. Etwas Wichtiges ist. Das ist der Mühe wert, über diese Fragen nachzudenken, und es ist großartig, dass wir heute diese Chance hatten, hier zusammen das Brot zu brechen, aus dem Kelch zu trinken, und dass wir vorher schon in der Zeit des Lobpreises das hören konnten und das auch zum Ausdruck bringen konnten, was Gott, was Jesus für uns bedeutet. Jetzt starten wir in eine neue Predigtreihe hier im God at 12, bergauf. Gewohnheiten, die uns nach oben bringen. Ein ganz spannendes Thema. Das Thema Gewohnheiten begleitet uns ja alle. Und wenn man so drüber nachdenkt, fallen einem ja sofort viele Sprüche ein, viele lustige Dinge auch. Wenn man das googelt, dann gibt es noch viel mehr. Ich erinnere mich an einen Loriot-Sketch, der ist ganz bekannt, Eheberatung. So ein Ehepaar zur Eheberaterin kommt und die Frau hat immer so die Angewohnheit, sie knipst immer ihre Tasche auf und zu. Das ist so ihre Angewohnheit und ihren Mann stört das. Und die Eheberaterin ist am Anfang der Meinung, dass man über sowas ja auch mal wegsehen kann. Dass das jetzt kein Grund für den Mann sein kann, daraus so ein Riesendrama zu machen, nur dass seine Frau immer diese Gewohnheit hat, die Tasche auf und zu knipsen. Aber je länger dieser Sketch geht, desto öfter knipst die Frau ihre Tasche auf und zu. Und am Ende ist die Eheberaterin selbst total wütend auf diese Frau und versucht sie davon abzuhalten, noch öfter ihre Tasche auf und zu knipsen. Also Gewohnheiten können eine echte Plage sein, insbesondere natürlich auch die Gewohnheiten anderer Menschen, aber auch die eigenen Gewohnheiten. Und gleichzeitig sind Gewohnheiten etwas, was für uns ganz zentral ist. Von Aristoteles gibt es ein Zitat, in dem er sagt, wir als Menschen sind das, was wir wiederholt tun. Nicht das, was du einmal tust, kennzeichnet dich als Mensch, sondern das, was du wiederholt tust. Und ein anderer Philosoph hat diesen Spruch geprägt, Gewohnheiten sind unser Schicksal. Es lohnt sich also eigentlich, darüber nachzudenken, auch in einem Gottesdienst, auch in einer Predigtreihe. Es ist ein riesiges Thema, das lässt sich in einer Predigt gar nicht bewältigen. Wir werden über vieles zu sprechen haben. Es gibt gute Gewohnheiten, um die geht es hier, die möchten wir uns alle angewöhnen. Es gibt aber auch schlechte Gewohnheiten und die sind sehr, sehr schwer aus unserem Leben zu vertreiben. Mark Twain hat einmal gesagt, schlechte Gewohnheiten kannst du nicht einfach aus dem Fenster werfen, du musst sie die Treppe runterprügeln und zwar Stufe für Stufe. Und jeder, der schon mal versucht hat, irgendeine schlechte Gewohnheit abzulegen, kann auch ein Lied davon singen, wie mühselig das sein kann. Also ich freue mich auf diese Predigtreihe und wir machen jetzt heute natürlich nur einen kleinen Einstieg zum Thema Gewohnheiten insgesamt. Ich möchte gerne auf zwei ganz wichtige Gewohnheiten mit euch ein bisschen intensiver schauen und vielleicht auch einen Ausblick auf das geben, was uns dann noch beschäftigen kann. Vielleicht ist es als erstes gut, mal über Gewohnheiten nachzudenken, so im ganz psychologischen Sinne. Und ich weiß jetzt gar nicht, ob ihr das auf der Folie lesen könnt. Das ist ein bisschen klein, aber ich lese es auch alles vor. Es hilft mir jedenfalls, zumal ich es hier auch noch vor mir habe. Gewohnheiten, was sagt denn die Psychologie dazu? Kann man ja auch ganz einfach googeln. Und die Psychologen haben ja dann so Fachwörter, die das Ganze nochmal auf andere Weise präziser ausdrücken. Und die Psychologen nennen Gewohnheiten eine erlernte Reaktionstendenz. Was soll das bedeuten? Das soll bedeuten, wenn du in einer bestimmten Situation bist, dann löst das bei dir automatisch eine bestimmte Reaktion oder eine Handlung aus. Das passiert automatisch und das hat man erlernt. Es ist also eine Verknüpfung zwischen einer Situation und einer Reaktion. Wenn, dann. Ganz einfaches Beispiel für die meisten von uns, die irgendwie von ihren Eltern entsprechend erzogen wurden. Wenn du den Schlafanzug anziehst, erwacht in dir der Wunsch, dir die Zähne zu putzen. Machst du einfach, bevor du ins Bett gehst. Du denkst auch nicht groß drüber nach. Die Situation löst das einfach aus. bei den meisten von uns und vorausgesetzt, die Erziehung hat an der Stelle gewirkt. Das ist ein sehr langwieriger Erziehungsprozess, bis man Kinder soweit hat. Es ist so, im Grunde ist es ein Dreischritt. Es gibt die auslösende Situation, dann gibt es deine Reaktion, die automatisch passiert, die Handlung, und dann kommt etwas ganz Wichtiges, was das aufrecht erhält, so eine Art Belohnung. Und was ist die Belohnung beim Zähneputzen? Schwierig, weil eigentlich gar nicht vorhanden. Deswegen ist das auch so schwer, das Kindern beizubringen. Aber wenn du es sehr, sehr oft gemacht hast, dann entwickelt sich dieses Gefühl, das du nachher hast, dass die Zähne irgendwie glatter sind oder sowas, das entwickelt sich dann zu einer kleinen Belohnung und die hält das aufrecht. Das ist dieser Dreischritt. Situation, Reaktion und dann kommt die Belohnung. Warum funktioniert unser Leben so? Weil es uns davon entlastet, über alles nachdenken zu müssen. Also diese automatischen Reaktionen bedeuten, ich muss jetzt nicht drüber nachdenken, ich muss mich nicht bewusst dazu entscheiden. Und dein Gehirn, das ohnehin schon einen Großteil der Energie verfrisst, den dein Körper so zur Verfügung hat, wird dadurch entlastet. Müsste das Gehirn alle Entscheidungen immer treffen, würde nichts automatisch laufen, wäre das im Grunde genommen gar nicht mehr zu handeln. Es ist eine, wie die Psychologen das dann nennen, kognitive Entlastung, wenn du dich nicht immer entscheiden musst, sondern Dinge per Gewohnheit tust. Und das gibt deinem Leben natürlich auch Sicherheit und Halt. Wenn morgens der Wecker klingelt, musst du nicht eine halbe Stunde drüber nachdenken, ob du jetzt aufstehst. Ich tue das manchmal doch. Aber wenn es gut läuft und die Gewohnheiten funktionieren, denkst du da nicht, musst du da nicht drüber nachdenken. Du musst dich nicht jedes Mal entscheiden, sondern du stehst einfach auf. Und anschließend stehst du unter der Dusche und wie dein Tag ansonsten dann weiter abläuft, kannst du mir nachher erzählen. Aber das entlastet einfach und sorgt auch für Sicherheit und Berechenbarkeit. Ich habe diese Zahl gefunden, die ich natürlich überhaupt nicht bestätigen kann, ob sie stimmt. 30-50% unseres täglichen Handelns sind durch Gewohnheiten bestimmt. So, und jetzt kommt noch etwas ganz Positives, denn wir wollen die Sache ja von der sympathischen Seite her angehen. Gewohnheiten sind auch der Kern der Selbstkontrolle. Die Idee ist die, als kontrollierter, erfolgreicher Mensch triffst du nicht in jeder einzelnen Situation die Entscheidung, dich jetzt richtig zu verhalten, dir die Zähne zu putzen, guten Tag zu sagen, zu lächeln und so weiter. Du entscheidest das einmal und machst es zu einer Gewohnheit. Und das ist die besondere Leistung. Und man hat das herausgefunden, also ist keine Überraschung, selbstkontrollierte Menschen treiben mehr Sport, essen gesünder, lassen sich seltener vom Lernen ablenken, meditieren erfolgreicher, als Christen setzen wir da vielleicht andere Worte ein und schreiben auch bessere Noten. Zeugnisse hat es ja gerade gegeben, die meisten von euch sind, glaube ich, aus der Schule raus, aber vielleicht habt ihr es mitgekriegt. Menschen, die sich selbst gut kontrollieren können, sind vor allem deshalb erfolgreicher, weil sie stärkere Gewohnheiten haben und nicht deshalb, weil sie unerwünschtes Verhalten unterdrücken. Wenn du eine gute Gewohnheit hast, musst du dich nicht in jeder Situation entscheiden, etwas anderes nicht zu tun, weil es von alleine klappt. Das sagen uns die Psychologen und das hört sich natürlich erstmal alles auch ganz gut an. Und wie sieht das jetzt im geistlichen Leben aus? Man kann das Ganze ja auch ein bisschen kritisch sehen. Ist der gute Christ am Ende einfach ein Gewohnheitstier? Keine so schöne Vorstellung, oder? Warum sitzt ihr eigentlich heute hier? Also ich habe schon viele Predigten gehört und Gottesdienste erlebt, wo mir diese kritische Frage gestellt wurde. Bist du etwa nur aus Gewohnheit hier? Sind Gewohnheiten auch so eine Art Beziehungskiller? Schon im Menschlichen, wenn in so einer Beziehung so die Gewohnheit einzieht, ja, ist da nicht das Prickeln weg, die Spontanität, das Echte? Und im Geistlichen, in meiner Beziehung zu Gott, wo bleibt denn da eigentlich die Freiheit des Geistes? Die ist uns ja ganz wichtig, auch gerade hier in der Gemeinde. ist nicht gerade das ein guter Gottesdienst, wo alles spontan passiert, wo nichts Gewohnheit ist, alle sitzen da mit brennendem Herzen und dann passieren die ungewöhnlichsten Dinge, niemand hat damit gerechnet. Ja, das kann man so sehen. Und gleichzeitig weiß jeder von uns, ein Gottesdienst hat immer auch eine gewisse Form und eine gewisse Routine. Ich war mal in einer Gemeinde, da brach nochmal so eine Innovationsphase aus und man hat also sich vorgenommen, im Gottesdienst vieles anders zu machen und immer was Neues ausprobiert. Und nach einiger Zeit kam so die Rückmeldung aus der Gemeinde, also das finden wir schwierig, wenn wir sonntags jedes Mal hier hinkommen und wir wissen überhaupt nicht, was uns jetzt erwartet. Also die Geschwister waren praktisch, sie mussten auf alles gefasst sein. Ja. Sie wussten jetzt nicht, rutschen wir heute alle auf den Knien durch den Saal oder steht vorne ein Clown auf der Bühne und was passiert nächste Woche. Ist nicht einfach für die Leute. Und gerade dort, wo man versucht, sich ganz frei von allen Formen und Traditionen zu machen, entwickeln sich solche Formen und Traditionen dann ja auch gerne mal spontan wieder neu. In der Tradition der großen Kirchen ist der Gottesdienst ja durch liturgische Formen bestimmt, die über Jahrtausende zum Teil gewachsen und geformt sind, in denen viel Erfahrung atmet. In Gemeinden wie dieser haben wir mehr den Ansatz zu sagen, wir möchten erleben, dass Gott auch etwas Spontanes, Neues wirken kann. Wir fahren den Liturgieanteil ganz bewusst herunter. Aber natürlich laufen auch unsere Gottesdienste nach einem bestimmten Schema ab. Normalerweise, wir können das ändern, aber der normale Gottesdienst hat so eine gewisse Reihenfolge. Also es fängt zum Beispiel mit dem Lobpreis an. Also diese Erfahrung mache ich hier auch in dieser Gemeinde. Man kann vieles ändern, aber das wird sich eigentlich irgendwie nie ändern, weil uns das so wichtig ist. Deswegen wird es immer eine Zeit des Lobpreises geben und die ist auch irgendwie immer am Anfang. Da kann ich mich hier in diesen Gottesdiensten drauf verlassen. Und es ist auch gar nicht schlecht. Warum sollen die Leute sonst uns übers Internet zugucken, wenn sie gar nicht wissen, was sie da erwartet? Sie haben vielleicht einen Sonntag zugeguckt, fanden diesen Gottesdienst gewinnbringend. Wenn sie damit rechnen müssen, am nächsten Sonntag ist es ein vollkommen anderer Gottesdienst. Alle sitzen in schwarzen Anzügen da, gucken ernst und lesen stundenlang aus der Bibel in der ältesten Übersetzung vor. Dann werden sie vielleicht nicht wieder einschalten. Also eine gewisse Regelmäßigkeit, eine gewisse Form ist ja auch nicht verkehrt. Und das gilt auch für mein persönliches geistliches Leben, ganz ohne Gewohnheiten werde ich das nicht bewältigen können. Und wir haben ja jetzt die Chance, als Christen uns immer zu fragen, was kann ich denn da für mich selbst von Jesus lernen? Wir haben das ja vorhin gehört, von ihm kommt alles. Aus Gott kommt es, dass wir in Christus sind und der ist uns geworden, alles, Weisheit, Kraft, Heiligkeit, Gerechtigkeit. Und deswegen ist es so schön, dass wir auch in diesem Punkt von Jesus lernen können. Und ich habe einfach mal ein paar Bibeltexte rausgesucht, die uns dabei vielleicht helfen können, zu verstehen, wie Jesus mit diesem Spannungsfeld umgegangen ist zwischen Gewohnheit, zwischen Spontanität, zwischen dem, was man immer wieder tut und dem, wo Gott auch immer wieder neu wirken soll. Und wir fangen an mit einem Bibelvers, der in Lukas 4 steht, also ganz am Anfang dessen, was Jesus getan hat. Es ist quasi so der Anfang seines offiziellen Wirkens. Da heißt es in Lukas 4, Vers 14 bis 16, und Jesus kehrte in der Kraft des Geistes nach Galiläa zurück. Und er lehrte in ihren Synagogen, geehrt von allen. Und er kam nach Nazareth, wo er erzogen worden war, und er ging nach seiner Gewohnheit am Sabbattag in die Synagoge und stand auf, um vorzulesen. Und dann ein ganz kurzes Wort vom Ende des Lukas-Evangeliums. Hier ist Jesus kurz davor, verhaftet zu werden. Es läuft auf die entscheidende Phase seines Lebens zu. Und da heißt es, und er, also Jesus, ging hinaus und begab sich der Gewohnheit nach zum Ölberg. Es folgten ihm aber auch die Jünger. Als er aber an den Ort gekommen war, sprach er zu ihnen: Betet, dass ihr nicht in Versuchung kommt. Und er zog sich ungefähr einen Steinwurf weit von ihnen zurück und kniete nieder, betete. Zwei Gewohnheiten von Jesus, die so sein Leben umrahmen hier in der Schilderung des Lukas-Evangeliums vom Anfang und vom Ende. Ich möchte mit euch noch einen Vers lesen aus dem Hebräerbrief, in dem auch dieses Wort Gewohnheit, sich gewöhnen, eine Rolle spielt. Deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen und das umso mehr, als, wie ihr selbst feststellen könnt, der Tag näher rückt, an dem der Herr wiederkommt. Und dann habe ich noch ein paar Verse für euch aus dem 1. Petrusbrief, wo es auch um Gewohnheiten geht, Gewohnheiten, die man ablegt und Gewohnheiten, die man dann als Christ vielleicht sich auch neu aneignet. 1. Petrus 4, da schreibt Petrus an die Gemeinde: Ihr habt ja in der Vergangenheit lange genug das getan, wonach Menschen der Sinn steht, die Gott nicht kennen. Ausschweifungen gehörten dazu, das Ausleben eurer Begierden, Alkoholexzesse, Schlemmen und Saufen und abstoßender Götzendienst. Deshalb wundern sich die Leute, dass ihr bei ihrem zügellosen Treiben nicht mehr mitmacht und sie reden abfällig über euch. Das sind also Gewohnheiten, die man ablegt. Und jetzt geht es weiter. Die Zeit, in der alles zu seinem Ziel kommt, steht nahe bevor. Seid daher wachsam und besonnen und lasst euch durch nichts vom Beten abhalten. Vor allem aber bringt einander eine tiefe und herzliche Liebe entgegen, denn die Liebe, so sagt uns die Schrift, deckt viele Sünden zu. Seid gastfreundlich gegenüber euren Geschwistern, nehmt sie gern und ohne zu murren auf. Jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Redet jemand im Auftrag Gottes, dann soll er sich bewusst sein, dass es Gottes Worte sind, die er weitergibt. Übt jemand einen praktischen Dienst aus, soll er die Kraft in Anspruch nehmen, die Gott ihm dafür gibt. Jede einzelne Gabe soll mit der Hilfe von Jesus Christus so eingesetzt werden, dass Gott geehrt wird. Soweit ein paar Verse aus dem Neuen Testament. Und jetzt möchte ich mit euch auf ein paar Gewohnheiten gucken und auf zwei ganz besonders, die in diesen Versen eine Rolle spielen. Und das erste, das haben wir ganz am Anfang des Lukas-Evangeliums gelesen: Jesus geht seiner Gewohnheit nach am Sabbattag in die Synagoge. Also hier erfahren wir so ganz nebenbei, das ist jetzt ja nicht der Hauptpunkt hier, aber so ganz nebenbei erfahren wir, dass Jesus an diesem Tag in die Synagoge ging, entsprach einfach seiner Gewohnheit. Es war für ihn eine Gewohnheit, dass er zum Gottesdienst ging, wie wir das heute sagen würden. Und ich finde das ein ganz spannendes Thema. Früher, vor 20, 30 Jahren, war das, glaube ich, für die meisten Leute ganz klar und ganz einfach. Und vor 100 Jahren war es für die gesamte Bevölkerung ganz klar. Sonntags saß man im Gottesdienst. Heute ist das ja nicht mal für Leute, die sich selbst auch ganz aktiv als Christen fühlen und bezeichnen, eine totale Selbstverständlichkeit, sonntags zum Gottesdienst zu gehen. Denn vielleicht bin ich ja müde. Oder ich hatte eine total stressige Woche. Und vielleicht finde ich das auch gar nicht gut, wenn das so ein Zwang ist. Vielleicht fühle ich mich da auch irgendwie gesetzlich oder schlecht dabei, wenn ich denke, ich muss jetzt jeden Sonntag im Gottesdienst sitzen. Vielleicht möchte ich mir auch einfach mal beweisen, dass ich da kein schlechtes Gewissen haben muss. Und dann gibt es ja auch heute so viele andere Möglichkeiten. Ich kann ja heutzutage das Ganze auch erstens online erledigen. Schöne Grüße an euch alle. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Das ist ganz, ganz toll. Eine Riesenmöglichkeit. Ich kann auch im Fernsehen das schon vorher oder nachher in Amerika verfolgt haben. Also die Frage der Verbindlichkeit, der Gewohnheit, jetzt jeden Sonntag in einer bestimmten Gemeinde im Gottesdienst zu sitzen, ist nicht mehr so selbstverständlich, wie das früher war. Und was wir hier bei Jesus sehen, ist, er hatte diese Gewohnheit, Er ging jeden Sabbat zur damaligen Zeit in die Synagoge. Übrigens auch an diesem konkreten Sabbat, von dem das da in Lukas 4 handelt, wo er wusste, dass die Sache für ihn nicht gut ausgehen würde. Wenn ihr das nachlest in Lukas 4, endet dieser Gottesdienst damit, dass Jesus umgebracht werden soll. Trotzdem geht er hin. Es ist für ihn eine Selbstverständlichkeit. Und gleichzeitig ist es für ihn überhaupt keine starre Routine. Er geht aus Gewohnheit hin, aber was in diesem Gottesdienst passiert, durchbricht jede Gewohnheit. Jesus steht auf, liest das Wort aus dem Propheten Jesaja vor. Ich bin dazu gekommen, euch die gute Botschaft zu verkünden. Ich bin dazu gekommen, Gefangenen die Befreiung auszurufen. Und die Leute hören das Wort Gottes, so wie sie es noch nie gehört haben. Am Anfang des Markus-Evangeliums haben wir im Grunde genau das Gleiche. Markus 1 haben wir vor 2 oder 3 Wochen hier im Gottesdienst auch gemeinsam gelesen. Auch da geht Jesus gleich am Anfang in die Synagoge. Ganz normal. Aber es wird gar kein normaler Gottesdienst. Und wisst ihr, das ist die Chance, die bis heute in jedem Gottesdienst liegt. Nicht nur hier. Und vor allen Dingen nicht wegen uns. Nicht, weil wir uns hier so toll vorbereiten oder das so großartig machen, aus einem ganz anderen Grund, weil Jesus diese Gewohnheit bis heute hat. Er ist in jedem Gottesdienst persönlich da. Und er ist bereit, wenn du auch da bist, für dich etwas Außergewöhnliches zu tun. Etwas, das dich aufbringt, etwas, das dich durcheinander bringt, etwas, das dich weiterbringt, das dich heilt. Und es ist großartig, dass Menschen das immer wieder erleben. Und es lohnt sich, diese Gewohnheit mit Jesus zu teilen. Und es kommt im Grunde überhaupt nicht darauf an, wie der Gottesdienst jetzt konkret abläuft. Also jeder von uns kennt ja Gottesdienste, die wirklich zum Abgewöhnen sind. Jeder von uns hat schon mal einen Gottesdienst erlebt, wo er sagt, also das war wirklich, das war so eine schrecklich langweilige Predigt. Das hat mir quasi körperlich wehgetan, mir das anhören zu müssen. Oder irgendwas anderes ist total schief gelaufen. Die Menschen um dich herum haben alle Knoblauch gegessen oder was auch immer. Du bist nachher von jemand umarmt worden, den du wirklich, wo du praktisch erstmal duschen gehen möchtest danach. Also jeder hat schon solche Gottesdienste erlebt. Und irgendwie haben wir immer so gemeinsam, und das ist gut so, das Bemühen zu sagen, wir wollen den Gottesdienst so gut wie möglich machen. Wir geben da unser Bestes. Das ist ja dieses Jahr auch ein besonderes Thema hier für uns in der Gemeinde. Und da werden wir uns auch weiter drum kümmern. Aber es ist gleichzeitig so wichtig, dass wir wissen, das ist nicht das Entscheidende. Entscheidend ist die Gewohnheit, die Jesus hat, da zu sein, wo sich die Gemeinde versammelt. Und deswegen ist es auch hier mit dem Abendmahl so eine tolle Sache, dass wir das im Gottesdienst feiern, regelmäßig. Ist auch eine Gewohnheit, die Jesus selbst in Gang gesetzt hat. Dies tut, so oft ihr trinkt. Dies tut, so oft ihr das Brot brecht. Jesus setzt ganz bewusst eine Gewohnheit in Gang. Und das Schöne ist, da kann so wenig schief gehen. Gut, vielleicht kann mal der Kelch umfallen, das ist nicht schlimm. Aber es kann, die Predigt kann gut sein, kann schlecht sein im Lobpreis. Der Lobpreisleiter kann eine Erkältung haben oder durch eine Lebenskrise gehen oder was auch immer. Die Technik kann spinnen. Es kann alles passieren. Das Brotbrechen, da kann nichts passieren. Das ist einfach Brot und Wein und das stellt Jesus dir und mir hin und lädt uns ein, das zu erleben, was das Zentrum und der Kern deines Glaubens ist, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist. Und deswegen ist es so gut, das zu seiner Gewohnheit zu machen. Ich habe mal von Bill Heibels 5 gute Gründe gehört, warum man keinen Gottesdienst verpassen sollte. Und die stehen jetzt nicht auf der Folie, ihr müsst jetzt also aufpassen. Ich nenne euch jetzt diese 5 Gründe und ihr könnt überprüfen, ob ihr die heute Nachmittag, wenn ihr jemand von diesem Gottesdienst erzählt, noch wisst. Es sind 5 Gründe von Bill Heibels, warum man wirklich keinen Gottesdienst verpassen sollte. So wie ein Fußballfan, der kein Heimspiel seiner Mannschaft verpasst. Gibt ja solche Leute. Ne? Wenn an dem Tag deine Beerdigung ist, tut es mir doppelt leid, aber ich kann kein Heimspiel verpassen. So weit wollen wir nicht gehen, aber für uns als Christen stellt sich die Frage, warum ist das eine gute Idee, keinen Gottesdienst zu verpassen? Erstens, haben wir schon besprochen, als Christ tust du das, was Jesus tut, und für Jesus war es eine Gewohnheit, zum Gottesdienst zu gehen. Auch zu den Gottesdiensten, wo er umgebracht werden sollte, auch zu Gottesdiensten, wo wirklich ganz furchtbare gesetzliche Menschen waren. Jesus ging dahin und veränderte durch seine Anwesenheit diese Gottesdienste. Das macht er bis heute. Erster Grund, du tust das, was Jesus tut. Zweiter Grund, als Christ tust du das, was die Bibel dir sagt. Und das haben wir ja gerade miteinander gelesen im Hebräerbrief. Verpasst nicht das Treffen der Gemeinde, auch wenn andere sich das angewöhnt haben, sei einfach da. Die Bibel sagt dir das aus gutem Grund. Dritter Grund, vielleicht der wichtigste, weil wir ja immer nach dem Nutzen für uns fragen. Wenn du in einem Gottesdienst nicht da bist, kann es sein, dass in diesem Gottesdienst das Wort fällt, das gesagt wird, das passiert, das Gebet gesprochen wird, das für dich unendlich wichtig gewesen wäre. Und dann hast du das verpasst. Thomas hatte dieses Problem mal, einer der 12 Jünger, am Ende des Johannesevangeliums. Jesus kommt zu den Jüngern zum ersten Mal sonntags. Der neutestamentliche Gottesdienst wird erfunden von Jesus selbst. Jesus steht in der Mitte, spricht zu den Jüngern, Friede euch, er bevollmächtigt sie, er stattet sie mit dem Heiligen Geist aus. Und Thomas war nicht da. Er war einfach nicht da. Es wird gar nicht gesagt, warum, ob er Magen-Darm-Grippe hatte oder, weiß ich nicht, mit den Kindern spazieren gehen musste, das Haus putzen. Er war jedenfalls einfach nicht da. Und er hat das verpasst. Und es ist Johannes wichtig in diesem Evangelium, diesen Aspekt zu betonen. Und am nächsten Sonntag ist Thomas da. Und er hat diese persönliche Begegnung mit Jesus. Im Himmel führt niemand eine Strichliste darüber, in wie vielen Gottesdiensten du da warst. Aber der Himmel wartet jeden Sonntag darauf, dir diese Chance zu geben, der persönlichen Begegnung. Darum geht es. Also jetzt haben wir schon drei Gründe. Erster Grund, Jesus hat es getan. Zweiter Grund, die Bibel sagt es auch nochmal ausdrücklich. Dritter Grund, wenn du nicht da bist, verpasst du vielleicht das, was ganz besonders für dich bestimmt worden ist. Vierter Grund, deine Anwesenheit inspiriert andere. Ganz entscheidend. Kann man ganz einfach sagen, wenn du in eine Gemeinde kommst, in einen Gottesdienst kommst und da sitzen ganz wenige traurige Figuren, dann fragst du dich, warum bin ich eigentlich so verrückt, auch hier hinzukommen. Wenn du in eine Gemeinde kommst, in der es brummt, in der viele Leute da sind, in der die Leute gut gelaunt sind und begeistert dabei sind, sagst du dir, ich war mir nicht sicher, ob ich heute Morgen aufstehen wollte, aber ganz blöd kann ich nicht gewesen sein, die anderen sind auch alle hier. Das ist jetzt nur die menschliche Seite der Angelegenheit. Aber in dir, wenn du an Jesus glaubst, ist ein Teil dieses riesigen Mosaiks von Gottes Wirken vorhanden und du weißt nicht, wofür Gott dich in diesem Gottesdienst gebrauchen möchte, auch wenn du dich morgens noch nicht so danach fühlst. Ein riesig guter Grund, in den Gottesdienst zu kommen. Und der fünfte Grund ist der Grund für Menschen, die eine Familie haben oder die planen, mal irgendwann eine zu haben. Für die Kinder, die du prägst, ist das entscheidend, ob sie an dir einfach dieses Beispiel haben, dass man sonntags ganz normal zum Gottesdienst geht. Das macht irre viel aus, wenn Kinder das erleben. Und die Familie ist ohnehin ein ganz wichtiger Wachstumsort für gute Gewohnheiten. Und wir leben ja nicht mehr in den Zeiten der schwarzen Pädagogik zum Glück. Und ihr habt alle Wege, euren Kindern das vorzuleben, so, dass sie auch dieses Element von Belohnung, von Schönheit damit verbinden können. Von dem, was es bedeutet, zusammen zum Gottesdienst zu gehen. Und deswegen ist es gut, früh damit anzufangen. Hier sitzen ja viele Leute, die das noch vor sich haben, die Familiengründung. Ich gebe dir einen Tipp. Wenn du meinst, du fängst dann damit an, wenn du die Kinder mal hast, vergiss es. Weil dann hast du 1000 Gründe, nicht zu gehen. Die sind nämlich, die Kinder sind an sich praktisch ein so großer Energieaufsauger, dass wenn bis dahin die Gewohnheit nicht bei dir da ist, dann schaffst du das gar nicht mehr. Von Ausnahmen abgesehen. Ich empfehle dir also, fang damit früher an, mach das zu einer festen Gewohnheit in deinem Leben. 5 Gründe, Jesus hat es getan, die Bibel sagt es, du kannst in diesem Gottesdienst das erleben, was nur für dich bestimmt war. Deine Anwesenheit inspiriert andere und mit deiner Gewohnheit prägst du deine Familie. Und das haben kluge Leute immer so gemacht. Ich habe noch hier aufgeschrieben, das Paulus-Prinzip. Du kannst im Neuen Testament erkennen in der Apostelgeschichte, dass das für Paulus ganz wichtig war, den Gottesdienst nicht zu verpassen. In Apostelgeschichte 20 ist er auf einer Reise, er will nach Jerusalem, es ist ihm wichtig, er will schnell hin, es werden die Stationen hintereinander aufgezählt. Er kommt nach Troas und erwartet 6 Tage, weil er das Brot brechen will. Erst dann am nächsten Morgen will er weiter. Das ist diese berühmte Geschichte, wo er dann auch gleich bis Mitternacht predigt. Der Junge fällt aus dem Fenster, ist tot, wird wieder lebendig. Es passieren auch dramatische Sachen. Es hat sich unheimlich gelohnt, dass er da geblieben ist. Paulus hat das zu einer Gewohnheit in seinem Leben gemacht. Das ist die eine Rahmengewohnheit von Jesus, die gleich am Anfang im Lukas-Evangelium hervorgehoben wird. Und die zweite, und ich denke, wir haben im Laufe dieser Predigtreihe noch viel Zeit, darüber auch sehr intensiv zu sprechen, ist die Gewohnheit, die Jesus hatte, mit Gott alleine zu sein. Auch in Markus 1, gleich am Anfang ein ganz zentraler Punkt, alle suchen dich. Jesus hat sich zurückgezogen an den öden Ort, um nochmal neu zu erfahren, was ist meine Bestimmung und wo gehe ich als nächstes hin. Für Jesus war das eine Gewohnheit. Wir haben das gelesen, er ging der Gewohnheit nach an den Ölberg. Das war natürlich eine Gewohnheit, die nur in Jerusalem funktionierte. Er hatte sein ganzes Leben diese Gewohnheit, aber es ist ganz interessant, dass er, sobald er in der Umgebung von Jerusalem ist, die Gewohnheit auch mit einem bestimmten Ort verbindet. Das hat was mit dieser Psychologie zu tun, die wir am Anfang uns angeguckt haben. Ne? Auslösende Situationen, auslösende Orte. Du kannst mit Gott überall sprechen, aber du machst es dir vielleicht leichter, wenn du einen gewissen Rahmen dafür schaffst. Wo ist dein Ölberg? Was machst du, damit du in die Ruhe und in die Gegenwart Gottes findest? Und da gibt es 1000 Möglichkeiten, auch 1000 Helferlines bis hin zum Smartphone. Die Technik macht uns ja so vieles leichter. Dein Smartphone kann dich daran erinnern, dir Push-Nachrichten schicken. Ich glaube, bei Apple ist es inzwischen so, in diesem Gesundheitskit, das auf jedem Gerät installiert ist, ist auch der Aspekt Zeit, die man einfach nur mal mit sich selbst und in Ruhe verbringt, schon enthalten. Ja, ist natürlich jetzt, hat jetzt erstmal gar keine geistliche Bedeutung, aber auch die wissen, dass das schon rein menschlich eine wichtige Sache ist. Du kannst dir da vieles einfallen lassen. Und es ist eine Gewohnheit, die man immer irgendwie im Gegenwind etablieren muss. Es war auch bei Jesus schon so, dass er das nicht leicht hatte. Er musste sich immer aktiv da rauskämpfen. Sein Leben war ja insgesamt nicht von großer Regelmäßigkeit geprägt. Aber er hat immer diesen Weg gefunden, das im Gegenwind zu machen. Und es ist auch hier so, dass das bewusst in einer Situation geschildert wird, wo das eigentlich hochkritisch war, an diesen Ort zu gehen. Jesus geht ja an den Ölberg und im Grunde dort wird er verhaftet. Das wusste er ja vorher. Er macht das aber trotzdem. Und das Gleiche findest du im Alten Testament bei Daniel, der mit der Löwengrube. Er wurde ja in die Löwengrube geworfen, weil er stille Zeit gemacht hatte, wie wir das heute sagen würden. Es gab dieses Gebot, jetzt mal 4 Wochen lang alle nur noch den König anbieten. Und dann heißt es so schön, und Daniel hatte in seinem Haus ein Obergemach mit offenen Fenstern nach Jerusalem hin, wo er 3-mal täglich betete. Und er macht es, obwohl er weiß, dass das zu seiner Verhaftung führen wird. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir einfach darum kämpfen, diese gute Gewohnheit in unserem Leben zu etablieren. So wie das zu dir passt, so wie das dein Weg ist. Weil dann so viel in unserem Leben passieren kann. Und Jesus ist nicht nur an diesen Ort gegangen, obwohl er wusste, dass er da verhaftet würde. Jesus ist auch dahin gegangen, weil er wusste, dass diese Begegnung mit seinem Vater, dieses Gebet für ihn so entscheidend sein würde, damit er die nächsten Stunden durchkämpfen würde. Und in deinem und in meinem Leben gibt es immer wieder Tage, gibt es Situationen, häufig wissen wir ja gar nicht, was auf uns zukommt, wo das so entscheidend sein kann, dass wir aus dieser Begegnung mit Jesus kommen. Ich tue mich mit dieser Gewohnheit in meinem Leben schwer. Ich muss da bis heute drum kämpfen, aber ich möchte mich immer wieder neu ermutigen lassen, das zu tun. Ja, und für viel mehr gute Gewohnheiten haben wir jetzt heute gar keine Zeit mehr. Ich habe euch hier mal das Cover eines aus meiner Sicht ganz wichtigen Buches zu diesem Thema abgedruckt von John Ortberg, Das Leben, nach dem du dich sehnst. Und da kann man das nachvollziehen, was wir im Petrusbrief gelesen haben, wie aus vielen guten Gewohnheiten ein neuer Lebensstil wird, ein ganz anderer Gewohnheiten, die unser Leben verändern. Und was man bei John Ortberg dann auch sehr schön lesen kann, ist, dass es eben entscheidend ist, die Bereitschaft zu entwickeln, das durch Übung und Wiederholung im eigenen Leben zu etablieren. Und diese guten Gewohnheiten sind nicht das Ziel. Ich habe das schon gesagt, im Himmel sitzt keiner mit der Strichliste, wie oft hast du stille Zeit gemacht. Das wird Jesus, wenn er sich mal mit dir über dein Leben unterhält, im Grunde relativ wenig interessieren. Aber diese Gewohnheit ist das Mittel, mit dem du das Ziel erreichen kannst, das Jesus für dich und mich hat. Ein ganz anderes Leben, das Leben, nach dem du dich sehnst, ein Leben in Gemeinschaft mit dir. Es geht in diesem Leben nicht um die Einhaltung von Regeln und Vorschriften und dreimal täglich und bitte nicht unter 10 Minuten. Es geht um Beziehungen. Es geht um die Beziehung zu Gott. Petrus sagt das zu den Leuten, seid inbrünstig im Gebet. Und es geht um die Beziehung zu anderen Menschen. Vor allen Dingen habt untereinander eine inbrünstige Liebe. Und seid bereit, euch gegenseitig teilhaben zu lassen an eurem Leben. Und das ist immer das Geheimnis christlicher Gewohnheiten, dass sie an sich gar nichts können, dass sie aber den Rahmen dafür schaffen, dass Gott auf ganz neue Art und Weise anfangen kann zu wirken. Ja, wir haben die Gewohnheit, hier um 13:30 Schluss zu machen. Ich habe mit dem Janko besprochen, das soll auch klappen. Deswegen höre ich jetzt auch auf, aber ich lade euch ein, die Frage vielleicht aus diesem Gottesdienst mitzunehmen, wo möchte ich an meinen Gewohnheiten nochmal neu arbeiten, wo möchte ich die nochmal neu prägen lassen von Jesus und welche Rolle spielen diese beiden Rahmengewohnheiten, die Jesus hatte in meinem Leben, sonntags in den Gottesdienst zu gehen und jeden Tag eine Zeit zu haben, in der ich Jesus persönlich begegne. Du kannst nicht nur auf das eine setzen, du brauchst beides. Nur so wird dein Leben das Leben werden, nach dem du dich sehnst und das Leben, für das Jesus uns bestimmt hat. Wenn ihr möchtet, steht nochmal auf, insbesondere wenn ihr jetzt auch mit mir beten möchtet und euch mit diesen Themen nochmal ganz besonders unter den Segen Gottes stellen möchtet, denn davon hängt das ab. Das Team kommt nach vorne. Und du hast jetzt noch mal einen Moment Zeit, das für dich persönlich festzumachen. Herr Jesus, ich danke dir für deine Bereitschaft, unser Leben zu verändern. Ich danke dir für deine Gewohnheit, die bis heute gilt, da zu sein, wenn wir uns für dich Zeit nehmen. Danke, dass du jetzt hier in diesem Gottesdienst auch gegenwärtig bist. Nicht unseretwegen, sondern weil das dein eigener Wille ist. Und danke, dass du jeden hier siehst. Ich danke dir für jeden, der übers Internet zuschaut. Ich möchte für jeden bitten, der noch gar keine Beziehung zu dir hat, für den das neu ist. Herr, ich möchte dich darum bitten, dass heute Entscheidungen dafür fallen, in das Leben mit dir einzusteigen. Und ich danke dir für jeden, der jetzt hier vielleicht weiß, ich habe eine Veränderung vor mir. Ich möchte mich einlassen auf diesen Prozess des Wachstums, der Reife. Ja, und ich möchte deinen Geist und deinen Segen darauf legen, dass es kein frommer Krampf wird, sondern die Bereitschaft, sich ganz neu und ganz tief auf dich einzulassen.